Gott ist Liebe, haben wir es letztes Mal gehört. Und das wissen wir aus dem 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wenn man das so liest, Gott hat Liebe zu uns. Er hat Liebe zu uns, weil er Liebe ist. Er hat nicht Liebe zu uns, weil wir so super sind, sondern weil er Liebe ist. Ja, und dieser liebe Gott ist unser himmlischer Papa. Und ein himmlischer Papa ist ein guter, liebender Vater, der seinen Kindern gute Gaben gibt. Geschenke, haben es manche übersetzt, was ja eigentlich nicht verkehrt ist. Er sorgt auf jeden Fall für uns, für seine Kinder, aus dem Grund, weil er uns liebt. Also nicht diesen Gedankengang, den die Religion geprägt hat. Gott liebt dich nur, weil du besonders super bist. Gott liebt dich, wie du bist. Und er nimmt dich, wie du bist, und er führt dich, dass es besser wird mit dir. Aber nicht erst Vorleistung, also von unserer Seite her, sondern in Vorleistung ist Jesus gegangen, hat unsere Sünden bereits weggenommen. Und das Ganze, die ganze Liebe Gottes kommt zu uns, weil wir an Jesus als unseren Erlöser glauben, als sein Gotteslamm, als sein Opfer, das er für die Menschheit gebracht hat. Das ist so das Credo rundherum. Und ich denke, so einem Vater Gott, wie er sich da präsentiert hat in Jesus, dem kann man sich doch ohne weiteres anvertrauen. Man kann sich ihm sogar unterordnen. Und das ist heute das Thema. Ordnet euch Gott unter. Oder so einen himmlischen Papa, so einen guten, den kann man sich doch einfach unterordnen. Wenn man den strafenden Gott vor Augen hat, da wo man nicht recht weiß, was er will, dann hat man Schwierigkeiten, sich ihm unterzuordnen. Und deshalb soll man ihn als liebenden Gott Vater kennen, weil dann rebelliert man da nicht innerlich dagegen. Man vertraut ihm, man will sich ihm so vielleicht sogar, weil man ihn kennt, unterordnen, weil man schon weiß, er hat Gutes im Sinn. Er hat schon so oft Gutes gemacht in meinem Leben und so kann ich mich ihm bedingungslos anvertrauen. Die religiösen Leute haben im Herzen ein bisschen eher, ich weiß nicht so recht, kann ich dem Gott vertrauen, wenn ich so die Welt anschaue, wie es da zugeht, was der alles anrichtet? Da könnte er mir aber Schlechtes wollen oder vielleicht will er, dass ich etwas tue, was mir überhaupt nicht in den Kram passt. So haben die Leute da ihre Vorbehalte. Sie meinen, alles, was auf der Welt so passiert, ist das, was Gott macht. Das stimmt aber einfach nicht. Da ist ein anderer am Werk, der ist aber besiegt und der wird hinausgeworfen. Also, um dieses Problem zu lösen, gibt es die Antwort, die uns 1. Petrus 5, ab Vers 5 und Vers 6 gibt. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Also eine klipp und klare Aussage von Petrus. Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen, denen, die ihn nicht als Herrn, als Chef in ihrem Leben anerkennen. Sie nennen ihn zwar Herr. Solche gibt es viele, die Jesus oder Gott als Herrn bezeichnen, aber sie lassen ihn nicht Herr sein. Ich möchte denen nicht absprechen, dass sie nicht gerettet sind, weil die Bibel ja sagt, wer Jesus als seinen Herrn bekennt, aber auch im Herzen glaubt, ja, das darf man nicht vergessen, das gehört mit dazu. Das Lippenbekenntnis alleine ist es nicht, der Glaube alleine ist es auch nicht. Glaube und dann das Bekenntnis zu Jesus, zu der ganzen Sache im Glauben, auch das Bekenntnis vor Menschen gehört dazu, dann ist er gerettet. Aber lassen die Menschen ihn dann auch wirklich in ihr Leben hinein, lassen ihn wirklich auch Chef sein, den Boss machen und sie führen, das ist die Frage. Weil die meisten wollen ja doch selber schlau sein, ihr Leben selber lenken, selber am Steuerruder sitzen und sagen, das und das und das und das will ich nicht. Und solchen Leuten widersteht Gott. Das ist eine ganz klare Aussage von Petrus, dem Hochmütigen, widersteht Gott. Ist ein bisschen hart, aber es ist mehrmals in der Bibel, auch der Jakobus schlägt in dieselbe Kerbe. Und es ist halt nicht gut, wenn du zwar Christ bist, aber Gott widersteht dir, dann läuft es nicht rund. Das ist dann nicht angenehm. Das bremst einfach den Segen. Nicht, weil Gott dich nicht segnen will, sondern weil du nicht in dem Fahrwasser läufst, wo der Segen ist. Und das, wenn wir uns ihm unterordnen und ihm anvertrauen, dann kommen wir in diese in dieses Fahrwasser, auf diese Straße, die der Segen ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir ihn kennen, ihm vertrauen und ihm unterordnen, sodass er wirklich auch die Herrschaft in unserem Leben hat, dass man es zulässt, dass er eingreift, dass er zulässt, dass er Dinge in unser Leben bringt, die für uns gut sind und Dinge in unserem Leben vielleicht beseitigt, die eigentlich gar nicht so gut sind. Und das heißt dann, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die mächtige Hand Gottes, nicht denken die strafende Hand Gottes, sondern die Hand Gottes, die mächtig ist, dir zu helfen, dich zu segnen, dich zu führen, der kein Problem damit hat. Und dazu ist aber Demut notwendig. Und da hat auch der Petrus eine Verheißung hinten angefügt und sagt, dass er dich erhöht zur rechten Zeit. Das heißt, dass er dir seine Gnade alle Zeit zukommen lässt. Also nicht denken, die rechte Zeit ist irgendwann, jetzt geht's lang geht's jetzt schlecht und irgendwann kommt dann die rechte Zeit, wenn ich mal alter Mann bin oder so. Nein, Gott kommt nicht zu spät. Er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Also nicht zu spät kommen, vertraue ihm an. Also ist wichtig, dass wir eine richtige Vorstellung von ihm haben. Wenn du die falsche Vorstellung von deinem Papa hast, dann hast du ein Stück gesundes oder ungesundes Maß Misstrauen in deinem Herzen. Da ordnest du dich einfach nicht ehrlicherweise unter. Da ist vielleicht ein Blabla, ja, ich ordne mich unter, aber in Wirklichkeit vom Herzen her willst du es doch nicht. Und da muss ja jeder sich selber prüfen, wie er da innerlich tickt. Auf jeden Fall ist es der Stolz und das Ego der Menschen, die das Ganze blockiert und behindert. Dann kann der Gnadenfluss Gottes einfach nicht so in deinem Leben flutschen, wie er eigentlich flutschen sollte. Der Jakobus, der schlägt in dieselbe Kerbe im Kapitel 4. Er sagt hier, er, Gott, gibt aber umso größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Also, die haben da scheinbar eine Stelle aus dem Alten Testament, wo steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Und die haben der Petrus und der Jakobus hier aufgegriffen. Und darum sagt er hier, unterwerft euch nun Gott, was gleichbedeutend ist, dass du damit auch dem Teufel widerstehst. Weil entweder Gott führt dich oder der Teufel verführt dich. Und wenn du dich Gott unterwirfst, vor ihm demütigst und unter seine starke Hand gehst, dann widerstehst du praktisch schon mehr oder weniger dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Und es ist gut, wenn der Teufel oder eben seine dämonischen Mächte, die dich piesacken schon seit was weiß ich wie lange, von dir fliehen müssen. Dann ist Schluss mit der Piesackerei. Das ist schon ganz toll. Und gleichzeitig führt dich der Heilige Geist in den Segen hinein. Also es macht wirklich Sinn, sich Gott zu unterwerfen, Gott unterzuordnen. Wer das nicht fertig bringt, der wird immer wieder vom Teufel ein Bein gestellt bekommen, wo er wieder drüber stolpert, wo er wieder auf die Nase fällt. Also zuerst Gott unterordnen, dann dem Teufel, dem Verführer, der versucht, uns auf falsche Wege zu führen, zu widerstehen, indem dass wir bewusst dabei bleiben, sich der Gnade Gottes unterzuordnen, ihn Herr sein lassen und auch von ihm Gnade zu empfangen und damit auch im Segen und im Sieg leben. Das ist die richtige Reihenfolge. Zuerst Gott unterordnen, ihn Herr sein lassen in deinem Leben, ganz bewusst und dauerhaft. Nicht jetzt einmal kurz, weil ich gerade predige, sondern wirklich bewusst Gott, den Vater, Jesus, den Heiligen Geist, die Chefrolle in deinem Leben zu übergeben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie demütige ich mich unter die mächtige Hand Gottes? Und da gibt uns der Petrus eine wunderbare Antwort. Ich lese mal nochmal 1. Petrus 5, 6 und 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und jetzt kommt's. Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Hey, es ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Alle deine Sorgen, Probleme, Lasten, Anliegen und was weiß ich was noch alles auf ihn werfen, ihm übergeben, ihm anvertrauen, ihm abgeben oder ihn mit einbeziehen in die Dinge. Ja, nicht zuerst auf dein eigenes schlaues Wissen und Können vertrauen, wo du dir selber da einen Schulterklapper geben kannst, da war ich wieder super gut Und wenn es schief geht, dann kannst du dir mit dem Hämmerle einen raufgeben, weil du dumm angestellt hast oder so. Nein, baue auf seine Güte, suche bei ihm die Lösung, bete zu ihm und erwarte natürlich auch sein Eingreifen in der Sache. Erwarte von Gott, dass er das tut, was er zugesagt hat. Also das ist sich Gott unterordnen. Gar nicht so schwer eigentlich. Also Demut heißt nicht, sich selber so als unwürdig, minderwertig, dumm, unfähig, mitleiderregend so darzustellen oder sich selber gar so zu sehen. Ich habe immer gesagt, wie ein Wurm auf Stelzen unterm Teppich dahin kriechen, das ist nicht Demut. Nein, Gott Herr sein lassen, Gott mit einbeziehen, damit demütigst du dich unter die starke Hand Gottes. Das andere, das ist eine religiöse Art von Demut, diese eher Minderwertigkeit, das gehört uns nicht, weil wir sind ja nicht minderwertig. Wir sind wer? Wir sind Kinder Gottes und der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist unser Papa und durch Jesus hat er uns erlöst. Wir können dastehen als Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes und da können wir aufrecht stehen und brauchen wir nicht unser Licht unterm Scheffel stecken, das gehört oben drauf und das ist nicht Hochmut und das ist nicht Stolz. Das ist ganz normal, aber auf seine eigene Leistung zu vertrauen, das ist hochmütig, das ist Stolz und das brauchen wir nicht mehr. Okay, Demut ist, mehr auf Gottes Wort und seine Verheißungen zu bauen, als die eigene Klugheit, die eigene Schlauheit. Ich sage damit nicht, dass wir nicht klug sein sollen und nichts wissen sollen. Das wäre auch falsch. Freilich soll man was wissen und soll man was können und soll man unsere alltäglichen Dinge auch gut ausführen und in der Arbeit und überall halt einfach wissen, was zu tun ist. Aber das ist nicht das Höchste. Das Höchste ist, dass Gott dir das alles anvertraut hat, dein ganzes Können und dein Wissen, die Fähigkeiten, damit du nicht stolz bist auf dein eigenes Zeug, sondern dass du immer siehst, auf allen deinen Wegen heißt es einmal, erkenne nur ihn, dann ist das die richtige Ordnung. Weil deine eigene Klugheit und dein Wissen, dein Können, du kannst ein super Hecht sein. Wirklich. Und es kann ganz schnell weg sein. Oder es kann ganz einfach einmal nicht ausreichen. Ja, ein Mensch wird alt, wird dement, es ist weg. Also der Herr Professor kann einmal im Stuhl sitzen und bloß nur sagen. Es ist weg. Ohne Gott. Oder du hast ein großes Problem, der Arzt sagt, du hast noch ein halbes Jahr zum Leben, den Krebs können wir nicht heilen. Dann ist mit deiner eigenen Klugheit und deinem Wissen vorbei. Dann brauchst du tatsächlich jemanden, der stärker ist. Jemanden, der das Problem lösen kann. Und das ist unser himmlischer Papa. Und dem können wir uns jederzeit unterordnen. Und wer sich dem unterordnet, bekommt Gnade. Er wird erhöht zur rechten Zeit. Das heißt auch Heilung oder egal was das Problem ist, es kann gelöst werden. Gottes starke Hand und Gnade ist jederzeit fähig, deine Probleme zu lösen. Mir ist als Beispiel eingefallen, der Steve Jobs, der Apple-Gründer, ja, schlauer Mann, Riesenfirma, Millionen, Milliarden, was weiß ich, wie viel da so Kohle auf der Seite hatte, der Krebs hat ihn fressen. Was soll man da noch dazu sagen? Also der Mensch soll immer mal wieder bedenken, dass er eigentlich sonst nichts ist, als eine ganz spezielle Anhäufung von irdischen Atomen und Molekülen, die eigentlich in sich selber nicht leben können. Wenn Gott nicht sein Leben hineingehaucht hätte, wäre vielleicht dein Körper da, aber er wäre leblos. Ohne Geist funktioniert es nicht. Und wenn du irgendwann dein Leben aushauchst, dann zerfällst du wieder zu Staub. Das ist Fakt. Also worauf sollst du stolz sein, Mensch? Es gibt ein Lied, da heißt, es ist alles nur geliehen. Es ist so. Es ist so. Das ist alles nur geliehen. Du hast keinerlei Grund, auf dich stolz zu sein. Du kannst dich freuen über das, was du geschafft hast, was du durch Gottes Gnade geschafft hast, so muss ich sagen, was er dir eigentlich gegeben hat. Du kannst dich freuen dran und kannst dankbar sein dafür. Aber du brauchst nicht stolz sein, weil, wie gesagt, es kann ganz schnell weg sein. Gab es doch die Story im Alten Testament mit dem König Nebukadnezar. Er war auch relativ hochmütig und stolz. Und dann war er 7 Jahre wie ein Rindviech, hat Gras gefressen, war wirr, bis Gott ihn begnadigt hat und dann war er wieder normal. Kann man mal nachlesen im Alten Testament. Aber so kann es gehen. Also wenn Gottes Geist dich zurückzieht, wenn er sein Leben, das er dir gegeben hat, aus deinem Körper rausnimmt, dann ist Schluss mit lustig. Dann heißt es, der Körper stirbt jetzt. Also ist alles in Gottes starker Hand. Aber die Menschen sind halt einfach leider Gottes stolz und egoistisch. Das ist das Grundproblem der Menschen. Und mit diesem Problem schneiden sie sich immer wieder auch von den Segnungen, vom Frieden und von der Gnade Gottes ab. Es kommt daher von der Frucht des Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse. Sprich, es ist die Frucht der Sünde. Sünde ist Stolz und Hochmut. Das ist diese Ursünde. In diesem Bereich hat Adam und Eva der Schlange angebissen. Und das hat das Übel da in Gang gebracht. Aber umso mehr der Mensch sich Gott wieder unterordnet, sich damit demütigt, umso mehr wird er auch wieder Gottes Gnade empfangen und erleben. Das ist das Prinzip Ursache und Wirkung beim Tragen. Gut, aber ich weiß ja nicht, wie es euch geht, weil wenn man sowas hört, wenn man diese Lehre hört, man muss sich jemandem unterordnen, den Gedanken, ich muss mich jetzt demütigen, da sträubt sich bei vielen innerlich etwas. Und wenn das der Fall ist, dass sich da was sträubt, dann bist du einfach ein stolzer Mensch. Das hörst du vielleicht jetzt nicht gerne, aber es ist so. Und stolze Menschen, die wollen sich nicht gerne freiwillig unterordnen. Aber weil Gott unser liebender Papa ist, wird er Umstände in dein Leben hineinbringen müssen, vielleicht sogar unangenehme Umstände, peinliche Umstände vielleicht sogar, die dich zur Unterordnung zwingen, mehr oder weniger. Zwingen jetzt mal in Anführungsstrichen. Zumindest dahingehend, dass sie dich dazu bewegen, dich ihm unterzuordnen. Auch wenn es nicht angenehm ist, aber es ist notwendig zu deinem Heil, es ist notwendig zu deinem Segen, weil ein liebender Papa hat einen Plan mit dir und der möchte ja gerne zur Erfüllung bringen. Und da musst du mitspielen, dass dieser Plan in Erfüllung kommt. Und das ist ein guter Plan. Und darum möchte dich der Herr in diese Position bringen, wo er dich segnen kann. Und die Position ist eine demütige, untergeordnete Rolle. Und das macht er halt einfach. Und du wirst hinterher immer wieder erkennen, ja, die Situation, die war jetzt zwar blöd, aber du kennst auch, die gütige Hand Gottes hat mich da hineingebracht und hat mich durchgebracht. Und hinterher ist es besser geworden wie vorher. Ich habe da sogar einen Bibelvers, der sowas beschreibt. Hebräer 12, 11 ist es. Das heißt hier, alle Züchtigung, also alle Erziehung, nicht das Wort Züchtigung falsch verstehen, weil unter Züchtigung versteht man immer, dass jemand mit dem Stock ein paar auf den Finger kriegt oder am Hintern kriegt oder sonstiges. Nein, alle Erziehung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die daraus gelernt haben und gut erzogen sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also Gott ist ein guter Papa und er erzieht seine Kinder. Wenn er es nicht täte, heißt es damit, dann wären wir auch Bastarde. Aber er erzieht uns, wenn wir nicht selber uns demütigen, bringt er uns in Situationen, wo wir gedemütigt werden, was nicht so angenehm ist. Das ist mir traurig in der Situation. Aber wenn du daraus lernst, gibt es eine Frucht. Und zwar eine friedliche Frucht der Gerechtigkeit. Weil die Gerechtigkeit Frucht bringt. Und zwar Frieden als Frucht bringt. Also lerne du deinen himmlischen Vater, deinen Papa und Jesus noch viel besser kennen. Den Vater Gott, den Jesus als Mensch uns offenbar gemacht hat. Ich habe es ja letztes Mal alles vorgelesen, wie Jesus mit den Leuten umgegangen ist, was er alles für sie getan hat. So ist unser Papa auch. Also erkenne und erfahre, wie sehr sie dich lieben, wie sie für dich sind. Auch wenn du vielleicht jetzt noch ein stolzer Mensch bist, vielleicht es gar nicht erkannt hast oder zugegeben hast. Sie lieben dich. Sie sagen nicht, mit dem will ich nichts mehr tun, dem widerstehe ich aber jetzt so richtig hartnäckig. Dieses Widerstehen, das darf man nicht so sehen, dass da Hass dahinter steckt, sondern er widersteht deshalb, weil er dich in ein anderes Fahrwasser bringen will, da wo du hingehörst, was gut ist für dich. Er widersteht dir deshalb, damit du nicht in die Irre läufst, damit du nicht in dein Verderben läufst. Also da sehen wir wieder die liebende Vaterhand. Das muss man so sehen. Also nicht denken, ah, jetzt mag er mich nicht, der widersteht mir auch noch. Keiner hilft mir, ach, ich armes Hascherl. Nein, Gott ist ein lebender Papa. Und er sieht halt einfach mehr als du und ich. Also ordne dich ihm unter, und zwar freiwillig und in allen Dingen. Entscheide dich dafür und sag ihm das auch. Entscheide dich und sag es ihm, er wird es hören, er wird dich beim Wort nehmen und er wird Dinge in Bewegung setzen, damit du da hinkommst, wo der Weg ist, den er für dich bereitet hat, da wo auch sein Segen für dich parat liegt. Und das macht dann Sinn. Da wird dich dort seine Gnade erreichen. Und er wird dich dort erhöhen und segnen. Erziehung Gottes hat ein Ziel. Und das Ziel ist das Gute für dich. Also Gott ist nicht so egoistisch, dass er sagt, ja, ich möchte ja bloß meinen Willen in deinem Leben durchsetzen. Nein, es hat den Sinn, er möchte, dass du dorthin kommst, wo der Segen für dich parat ist, wo alles zur Verfügung ist, was du brauchst in deinem Leben. Er erhöht dich zur rechten Zeit, haben wir vorhin gelesen. Das heißt, du wirst in eine bessere Position kommen, weil der Weg, den du mit ihm gehst, aufwärts geht, weil es dorthin geht, wo es besser ist. Ja? Und dort in dieser Position wird er auch mehr anvertraut, weil er dir mehr anvertrauen kann, weil er gesehen hat, ah, das ist ein zuverlässiger Sohn, eine zuverlässige Tochter, dem kann ich mehr anvertrauen. Der macht nicht einen Blödsinn draus. Und dann gibt es auch mehr geistliche Vollmacht, wie die Geistesgaben, oder du wirst beruflich emporgehoben und an eine bessere Position gebracht. Du wirst familiär in eine bessere Position gebracht oder auch in der ganzen Gesellschaft um dich herum. Da, wo man früher vielleicht dich belächelt hat, ach der, was möchte der mit seinem Jesus da? Und plötzlich wendet sich das Blatt und sie werden sehen, ey, das mit dem Jesus, das macht ja wirklich Sinn, das möchte ich auch, das ist ja prima. Oder du wirst in der Gemeinde Jesu, je nach deiner Berufung, befördert und kriegst da einen guten Platz, wo du in deiner Gabe dienen kannst. Aber es ist einfach segnendes Ziel. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen, sagt Jakobus 14. Ja, die meisten wollen zwar erhöht werden, aber sie wollen sich nicht vor dem Herrn demütigen. Aber jetzt haben wir gehört, dass das gut ist und dass wir das tun müssen, dass besser ist, wir tun es, als wie wenn er Situationen in dein Leben bringt, wo du dich zwangsweise demütigst oder gedemütigt wirst. Das ist noch das Härtere. Also entscheide dich lieber selber, freiwillig, ordne dich Gott unter, wirf deine Lasten, deine Sorgen, deine Anliegen immer auf ihn. Also er soll der Erste sein, zu dem du gehst und nicht der Letzte, wenn alles andere nicht geholfen hat. Das wäre nicht untergeordnet. Und bete so, wie es im Vater unser heißt, dein Wille geschehe in meinem Leben. Vater, dein Wille geschehe. Das heißt, sein Wille ist ja Gutes für dich. Dann kannst du locker beten, dein Wille geschehe. Hab da nicht an so einen Gedankengang, dein Wille, ich weiß ja nicht, schickt er mich nach Afrika, schickt er mich in Kongo, schickt er mich was weiß ich wohin. Nein, er hat gute Pläne für dich. Halleluja. Und im Vater unser heißt es einfach, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also im Himmel wissen wir ja inzwischen, da gibt es nichts Schlechtes, da gibt es nur gute Pläne und gute Dinge. Und wenn du betest, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann ist es toll. Oder auch so sehen, im Himmel geschieht sein Wille, dann soll auch hier auf der Erde sein Wille geschehen. Es wird sowieso noch kommen, heißt einmal in der Schrift, die ganze Erde wird erfüllt sein mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Alle werden seine Herrlichkeit sehen. Alle werden seine Herrlichkeit erleben. Das ist die Zielsetzung, die uns die Schrift vorgegeben hat. Jesus hat sich seinem himmlischen Papa auch untergeordnet. In allen Dingen hat er sich untergeordnet. Er hat immer das getan, was ihm der Papa gezeigt hat. Wo er wieder ins Gebet ging, auf dem Berg die ganze Nacht, hat er wieder Anweisungen bekommen oder auch direkt in der Situation, wo er war. Und das hat er getan. Und selbst dann, als es zu seiner Opferung ging, hat er sich untergeordnet. Er hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. In Lukas 22, 42 kannst du das nachlesen. Weil Jesus seinem Papa einfach vertraut hat, weil er ihn gekannt hat. Und deshalb sollen wir ihn auch immer besser kennen, weil dem, den er kennt und erfahren hat, wie gut er ist, dem kann man sich viel leichter unterordnen, anvertrauen. Und deshalb diese Lehre, weil ich will immer für mich und natürlich für euch alle, dass wir Gesegnete sind. Und deshalb sowas raussuchen aus der Schrift, wie kommt der Segen in unser Leben, was ist unser Part und was tut der Herr. Ja, unterordnen, ihm vertrauen, da kann nur Gutes dabei rauskommen. So wie Jesus den Papa offenbar gemacht hat, in all seiner Liebe, in seiner ganzen Allmacht, genauso ist er auch heute noch. Und durch diese Demut, im wahren Glauben, wird diese Gnade und dieser Segen einfach alles aktiviert und kann in deinem Leben auch zustande kommen. Petrus noch einmal, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Petrus spricht hier von der mächtigen Hand Gottes. Also er spricht nicht bloß einfach von Gott, sondern er spricht von der mächtigen Hand Gottes. Und das ist ein Bild für Macht, Autorität und alle Fähigkeiten Gottes. Und die können wir uns unterordnen. Und das hat mit dem Heiligen Geist zu tun, weil in der Bibel wird der Heilige Geist oft als die Hand Gottes, der Finger Gottes oder so bezeichnet oder auch die Rechte Gottes. Der Heilige Geist ist es. Er ist die Hand Gottes. Er ist die ausführende Kraft und Gewalt. Ihm können wir uns unterordnen. Und das sollen wir so erkennen, dann hat man nämlich kein Unterordnungsproblem mehr. Dann löst sich dieses innere Sträuben einfach auf. Also ordne dich unter die mächtige Hand Gottes und er gibt dir Ruhe, Sicherheit und Vertrauen. Du bist praktisch geborgen in der Hand deines Vaters. Also Geborgenheit kann dir nur er geben. Wenn du dich mal wirklich ihm anvertraut hast, untergeordnet hast, dann hast du keine innere Unruhe, keinen Stress, keine Sorgen, weil dann weißt du, mein Papa kümmert sich darum. Mein Papa ist dabei. Wenn ich ihn bitte, gibt es mir. Und so weiter. Jetzt muss jeder sich selber eine Frage stellen. Wenn du ein Problem hast, zum Beispiel, wenn du krank bist, weil das ist ja meistens ein größeres Problem, zu wem gehst du zuerst? Gehst du zuerst zu deinem allmächtigen Vater Gott oder läufst du zu Menschen, zu Ärzten, zu Professoren, zu Homöopathen, zu Kliniken, zu was weiß ich, zu wem aller? Daran erkennst du, wem du wirklich untergeordnet bist. Oder rennst du zuerst ins Gebetskämmerlein und betest zu deinem Papa und gehst mit der ganzen Sache, mit dem ganzen Problem, mit allem, mit ganzem Herzen zu ihm und erwartest ein Eingreifen von ihm. Du kannst von Arzt zu Arzt laufen, stundenlang im Wartezimmer sitzen. Du musst einmal berechnen, wie viel Zeit du da verbringst oder vielleicht sogar, wenn es dumm hergeht, verplemperst. Und wie viel nimmst du Zeit für deinen himmlischen Papa, den himmlischen Arzt in deinem Gebetskämmerlein? 5 Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde vielleicht, wenn es gut geht. Und zum Arzt, so bist du den ganzen Tag unterwegs. Wäre vielleicht einmal ganz geschickt, einmal einen Tag mit dem Herrn zu verbringen, den Oberarzt, den himmlischen Arzt, der nicht einmal sagen muss, oh, diese Krankheit kann ich nicht heilen. Er vermag alles in einem Nu. Also der erste Ansprechpartner sollte Jesus sein oder dein himmlischer Papa. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen oder falsch auslegen. Ich habe damit nicht gesagt, dass man nicht zu einem Arzt gehen darf. Aber zuerst läufst du zu deinem himmlischen Papa. Und sollte das nicht klappen, weil dein Glaube vielleicht angegriffen ist und weil es nicht funktioniert hat oder weil du einfach nicht so stark im Geist bist, dann ist es gut und richtig, wenn du auch zu einem Arzt gehst. Und es kann auch so sein, dass Gott sagt, weil er deine Situation sieht, geh zu dem und dem Arzt. Das kommt vor und es ist gut und Ärzte sind nicht falsch. Aber die Ordnung muss passen. Wem bin ich jetzt in erster Linie untergeordnet? Wer ist mein erster Ansprechpartner? Ja, und auch das Laufen von einem Pastor zum nächsten, das ist Ähnliches. Jetzt laufe ich zu dem und lass für mich beten und dann laufe ich zu dem und lass für mich beten und dann rufe ich den an und lass für mich beten. Das klingt ein bisschen christlicher, es ist aber eigentlich nicht viel anders. Es zeugt von einer mangelnden Gottesbeziehung. Die meisten Christen haben eigentlich selber kaum eine Gottesbeziehung. Nur ab und zu vielleicht einmal einen Funken. Und dann sind sie abhängig von Menschen. Und es soll nicht sein. Und das ist das oberste Ziel von mir mit unserer Gottesgut-Gemeinde, dass die Leute in eine enge Beziehung mit dem himmlischen Papa, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist kommen. Weil nur so ist das die Lösung für die Probleme und für die Dinge, die es gibt. Aber wiederum, es heißt, ich sage damit nicht, man soll nicht für sich beten lassen. Ist okay und ist richtig und ist auch biblisch. aber zuerst selber. Ja? Leidet jemand unter euch, heißt es im Jakobus, er bete. Und dann heißt es erst, er rufe die Ältesten. Ja? Die Reihenfolge muss passen. Erst einmal selber beten und dann schauen, was der Herr sagt. Es kann auch sein, dass der Herr sagt, lass die Ältesten rufen oder ruf den und den an. Der ist momentan im Glauben stark, der kann dir weiterhelfen. Es kann auch sein, dass der Herr dir sagt, pass auf, da habe ich einen guten Arzt parat, der kennt sich da aus, der kennt dein Problem, das ist gar nicht so schlimm, er kann es lösen. Ist auch in Ordnung. Optimal wäre es natürlich, wenn du eine Wunderheilung empfängst oder eine Heilung, die im Prozess ist, innerhalb von ein paar Stunden, Tagen oder Wochen und alles ist wieder erledigt, ist auch okay. Aber nicht okay ist, nur von einem zum anderen zu laufen und wenn es dann wirklich gar nicht mehr hilft, dann ist entweder Gott noch dein Ansprechpartner oder wie es auch passiert, dass Leute dann sich hinsetzen und Gott anklagen, weil er ihnen nicht geholfen hat. Das ist dann das absolute Horrorszenario. Das hat damit Glauben auch nichts mehr zu tun. Es soll letztendlich eine Führung durch den Heiligen Geist geschehen, dafür ist er ja da. Und die kriegst du halt einfach, wenn du mit dem Heiligen Geist in Gemeinschaft gehst, wenn du beständig in der Gemeinschaft bist, muss ich so mal das sagen. Weil in den letzten 3 Wochen oder 2 Monate hast du jetzt keine Gemeinschaft mehr gehabt und dann kommt ein Problem und dann soll es, zack, alles klappen. Das ist ein Prozess, in Gemeinschaft mit dem Herrn oder mit dem Papa zu sein, mit dem Heiligen Geist zu sein. Das ist also eine tagtägliche Übung. Übung ist der falsche Ausdruck, weil es ist ja was Schönes, was Gutes. Und da wird man immer wieder erbaut, der Gemeinschaft mit dem Papa. Und aus dieser intimen Gemeinschaft, Gottesbeziehung heraus, ist so ein Gebet mit irgendeinem Problem, das dich jetzt angesprungen hat, nicht so tragisch, weil dann ist der Herr einfach da, weil da die Beziehung steht, weil die Verbindung da ist, weil der Segen einfach für dich fließen kann. Und du kannst dir das vorstellen, wenn du dich von ihm führen lässt, weil du dich ihm untergeordnet hast. Das ist ein Bild wie ein Papa mit seinem kleinen Bub, so 3 Jahre alt, an der Hand geht und die große Papa-Hand hält die kleine Sohneshand fest und der Sohn ist glücklich mit seinem Papa und er weiß, mir kann nichts passieren, ich gehe mit meinem Papa. Und so soll unsere Stellung sein mit unserem himmlischen Papa, wenn wir uns ihm unterordnen. Nicht so umgekehrt, ich bin der Boss und der Papa oder Jesus, der Heilige Geist, müssen springen, wenn ich schreie, wenn ich Befehl erteile. Das ist einfach total falsch. Es ist auch falsch, auf Knien daherzurobben, in einer falschen Art von Demut untergeordnet. So ungefähr, Papa, schlag mich nicht. Papa, warum hast du mir das und das geschickt? Das ist ja so schlecht. Eigentlich möchte ich es loshaben, kannst du nicht wegnehmen. Ah, du hast mir es ja geschickt. Ja, das ist das ganz Falsche. So ist es nicht. Das Schlechte ist nicht von unserem himmlischen Papa. Das kommt von der sündigen Welt und vom Teufel. Und da haben wir wieder am Anfang. Gott unterordnen, wird der Teufel fliehen, weil du damit dem Teufel widerstehst und seinen Verführungskünsten. Da bist du einfach im Licht und er, unser Papa, er wird dich und mich wird erhöhen zur rechten Zeit, nicht zu spät, jetzt in der Situation. Er wird dich erhöhen, er wird dir seine Hilfe zukommen lassen, er wird seine Hand ausstrecken und da gehört auch Heilung dazu, da gehört Segen dazu, da gehört dazu, wenn du in einer blöden Situation steckst, wirtschaftlich, finanziell, dass er einen Ausweg schafft. Denk dran, wie Jesus geholfen hat und wie Jesus das von seinem Papa gehört hat. Petrus, fang den Fisch, da ist ein Goldstück im Maul, das nimmst du und damit bezahlst du deine und meine Steuer. So einfach wär's. Wir haben noch Luft nach oben, wir können noch dazulernen, aber es ist gut. Also das Erste ist, ordne dich wirklich ganz bewusst Gott unter, demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Er wird dich erhöhen, er wird dir nicht widerstehen, sondern er wird dir Gnade zukommen lassen. Und wenn seine Gnade dich erreicht, dann wirst du tanzen und springen und jubeln und jauchzen und erzählen von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Okay, bin schon fertig heute. Das war richtig schnell, oder? Naja, getäuscht. So ganz so schnell war es nicht. Aber jetzt machen wir noch Lobpreis. Wir wollen unseren himmlischen Papa loben und preisen.
Halleluja, Jesus, himmlischer Papa, dich erkennen, wie du bist, immer mehr und mehr. Wie du bist in deiner Liebe, in deiner Gnade, in deiner Weisheit, in deiner Kraft. Halleluja, dich immer mehr. Komm, Heiliger Geist, wir ordnen uns dir unter, der mächtigen Hand Gottes. Und du erhöhst uns, gib uns Offenbarung zu sehen. Unseren Papa zu sehen, wie er ist. Jesus zu sehen, wie er ist. Offenbare, Heiliger Geist. Der Herr, unser Gott, ist unser Fels. Ein starker Fels, ein großer, starker Fels. Unverrückbar. Auf ihm können wir bauen. Auf ihm stehen wir sicher. Unser Haus wird nicht stürzen. Wir haben auf ihn gebaut. Du bist treu, Herr. Du bist wunderbar und treu. Mächtig, allmächtig und treu. Preis und Ehre sei dir, Herr. Deine Gnade genügt, Herr. Deine Gnade reicht aus für alles. Deine Gnade ist immer größer, Jesus. Das ist unser Motto. Deine Gnade ist immer größer als jegliches Problem. Und wenn das Problem groß ist, ist deine Gnade immer größer. Wir vertrauen dir, Herr. Wir beten dich an, Jesus. Preis und Ehre dir, Jesus. Wir beten dich an, dem Lamm auf dem Thron alle Ehre, dem auf dem Thron alle Ehre. Danke Jesus, dass du uns den Vater gezeigt hast, dass du ihn offenbar gemacht hast. Und danke dir, Vater, dass du Jesus gesandt hast, uns zu erlösen. Danke, Herr, und wir ordnen uns dir unter, Herr. All unsere Anliegen, Schwierigkeiten, Probleme, Lasten, jede Mangel, jede Krankheit, jede Schwachheit, jedes Gebrechen, das befehlen wir dir an, Herr. Wir wälzen das ganze Zeug auf dich, wir ordnen uns dir unter, Herr. Weil du erhöhst uns zur rechten Zeit. Weil du bist der, der unser Papa ist, der uns hilft. Du bist treu, Papa. Du bist der treue Gott. Deine Treue umgibt dich, Herr. Und du bist der, der Türen auftut. Tore tust du auf für uns. Geistliche Tore und die niemand schließen kann. Du machst sie auf für uns, Herr. Und falsche Tore, die falsche Wege sind, die schließt du für uns und niemand kann sie mehr öffnen. Halleluja, danke, Papa. So gut bist du. Ehre sei dir, Herr. Du bist Liebe, Papa. Du bist unser Gott. Du hast die Liebe. Und wir wollen sagen wie Johannes, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Ja, wir haben erkannt die Liebe, die Gott zu uns hat. Denn Gott ist Liebe. Halleluja, danke, Herr. Gott ist Liebe. Danke, Herr. Empfangt jetzt alle aus seiner Fülle, aus dem Überfluss, seiner Liebe. Empfangt jetzt. Empfangt den Segen, empfangt die Gnade aus deiner Fülle, Jesus. Empfangen deine Kinder allesamt. Und jeder Mangel wird aufgefüllt durch die Fülle deines Reichtums. In dir, Jesus, sind wir zu dieser Fülle gebracht. In dir ist ein Ja und ein Amen. Und ich spreche jetzt ein Ja und ein Amen aus, dass der Segen Gottes fließt auf jeden Einzelnen von uns. Mehr denn je, als Offenbarung kommt. Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Offenbarung über unseren Papa und Offenbarung über Jesus. Offenbarung über unsere Stellung in Christus. Dass aus dem Wissen eine Offenbarung wird. Und das kannst dir nur du geben, Herr. Die mächtige Hand Gottes. Ausgestreckt. Die Rechte des Herrn ist erhoben, heißt es mir. Die Rechte des Herrn, unseres Gottes, ist erhoben. Halleluja. Zu unserer Hilfe. Ist er erhoben. Wieder unseren Feinden ist sie erhoben. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Halleluja. Danke, Jesus. Ehre sei dir, Herr.